ja, wenn Missionare Gemeinden besuchen, dann wird von ihren Taten berichtet. Und wir haben schon einiges gesehen von den Taten, die geschehen sind. Ich sage es jetzt einmal so, wir werden dann noch genauer darüber nachdenken. Wenn Missionare Gemeinden besuchen, dann wollen die Gemeinden, und das ist auch klar und gut so, Gemeinden, die viel für die Mission tun, die beten für die Missionare, die Finanzen aufbringen, die sich kümmern um die Missionare. Wenn Missionare kommen, dann will man eben auch sehen, was geschieht. Ich habe schon angedeutet vorher, wir sind sehr beeindruckt, dass wir schon 33 Jahre im Dienst in Österreich stehen dürfen. Und ich staune immer wieder und bin dankbar dafür, mit welch langem Atem wir betreut worden sind über diese vielen Jahre. Unterstützt, umbetet, finanziert. 33 Jahre. Das ist wirklich gewaltig. Das sind Wunder der Unterstützung, könnte man sagen. Klar, dass man da auch etwas erwartet. Die Gemeinden erwarten etwas. Sie wollen etwas sehen. Was geschieht mit all dem Kraftaufwand? Was geschieht mit dem vielen Geld, was gespendet wird für die Mission? Da fragen sich viele mit Recht, was wird getan? Was geschieht? Nun, in einem großen Korruptionsskandal in Österreich, da hat ein Schmiergeldempfänger, als so langsam ans Licht kam, dass etwas mit den Geldflüssen nicht stimmen konnte, verzweifelt einen Kumpanen angerufen, einen Mitschwindler, und hat ihn gefragt, was war meine Leistung? Für das Geld, was eben auf seinem Konto gelandet ist. Was war meine Leistung? Dumm, dass die Staatsanwaltschaft dieses Telefon abgehört hatte. Und jetzt macht dieses geflügelte Wort in Österreich die Runde. Überall wird so eben gesagt, wenn es gerade so drauf ankommt, ja, was war meine Leistung? Und ich habe so gedacht, wenn wir Missionare von unseren Taten berichten, dann könnten wir auch fragen, ja, was war unsere Leistung? Was ist unsere Leistung? Ich möchte den Gottesdienst heute unter das Thema stellen, Gott handelt. Gott handelt. Und dazu lese ich aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Ganz bekannte Verse, die viele von euch kennen, vielleicht auswendig können. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Zu diesen Versen, die ich eben überschreibe mit dem Titel Gott handelt, möchte ich drei Gedanken mit Ihnen teilen. Erstens, wir sind Gottes Werk. Zweitens, er handelt. Und drittens, wir leben darin. Was war meine Leistung? Was war meine Leistung? Nun, wir kommen zum ersten Gedanken. Wir sind Gottes Werk. Paulus, der Autor des Epheserbriefes, macht ganz klar, Christen, echte Christen, sie sind Gottes Werk. In Vers 10 in unserem Text heißt es ganz stark betont im griechischen Original, im Neuen Testament, ganz stark betont, sein Werk sind wir. Sein Werk sind wir. Und dann werden in diesem Vers drei Begriffe gebraucht von Schaffen und Handeln, die ausschließlich vom Schaffen und Handeln Gottes gebraucht werden. Die werden nie gebraucht, wenn Menschen schaffen oder handeln. Die werden nur gebraucht, wenn Gott schafft und wenn Gott handelt. Das Wort Werk, das hier steht, das Wort geschaffen, das hier steht, und das Wort vorbereitet oder zubereitet, das hier steht. Diese drei Begriffe, die hier stehen, die werden nie gebraucht, wenn Menschen ein Werk tun, wenn Menschen schaffen oder wenn Menschen etwas vorbereiten. Das geht immer um Gottes Werk, um Gottes Schaffen, um Gottes Vorbereiten. Paulus betont mit aller Kraft, echte Christen sind Gottes Werk. Echte Christen sind Gottes Werk. Von ihm Gott durch Jesus Christus geschaffen. Und sie leben in dem, was Gott, was er vorbereitet hat. Es wird hier, könnte man sagen, von einer Neuschöpfung gesprochen. Christen sind das Ergebnis einer Neuschöpfung. Wir haben das Empfinden oft ganz anders, oder wir denken, Christen sind das Ergebnis von Abstammung. Man ist halt in einem christlichen Land geboren und man stammt vielleicht von christlichen Eltern ab und so. Da haben wir manchmal so ganz falsche Vorstellungen. Aber hier wird ganz stark betont, Christen sind eine Schöpfung Gottes, eine Neuschöpfung Gottes. Christen sind das Ergebnis einer Neuschöpfung. Sie gehören zu einer Neuschöpfung Gottes. Und das müssen wir jetzt ganz persönlich mal nehmen. Wenn Sie hier sitzen und Nachfolger Jesu sind, wenn Sie Jesus gehören, wenn Sie mit ihm leben, dann müssen Sie sich gewahr sein, dass Sie eine Neuschöpfung Gottes sind. Ein Werk Gottes. Gott hat gehandelt an Ihnen, Gott hat gehandelt an uns. Ich denke manchmal, auch wir, die wir Jesus ernsthaft nachfolgen, um es einmal so zu sagen, wir gewöhnen uns so an unser Christsein, an unser Christenleben. Wir denken manchmal gar nicht so darüber nach, was Besonderes wir sein dürfen. Eine Neuschöpfung Gottes. Und dadurch sind wir oft so mutlos und vielleicht so, ja, wir treiben so dahin, ohne vielleicht richtig Freude zu haben, weil wir uns zu wenig bewusst sind, was Gott getan hat in unserem Leben. Dass er uns neu geschaffen hat, wenn wir ihm gehören. Das wird dann erst so richtig deutlich, oder würde erst so richtig deutlich, wenn man die Verse vorher liest, in diesem Kapitel 2 vom Epheserbrief. Da sagt Paulus, wie der Mensch von Natur aus ist, bevor er ein echter Christ, also nicht ein Abstammungschrist, sondern wirklich ein entschiedener Christ wird, bevor er ein echter Christ wird, sagt Paulus, wie ist der gewöhnliche Mensch so von Natur aus in den Augen Gottes? Und da werden in diesen Versen ganz krasse Dinge gesagt. Da heißt es, wir waren tot in unseren Vergehen und Sünden. Tot. Erschrecklich. Immer wenn wir mit dem leiblichen Tod konfrontiert werden, werden wir schockiert über den Schrecknis des Todes. Das ist Ihnen sicher allen schon passiert. Sie mussten an eine Beerdigung, Sie standen am offenen Grab. Und man ist total erschüttert über die Tatsache des Todes. Und je näher einem die Person stand, desto furchtbarer ist das. Und jetzt sagt Paulus hier im Epheserbrief, wir alle waren in Gottes Augen tot. Tot in unseren Vergehen und Sünden. Schrecklich. Wir waren von Gott getrennt. Dann heißt es, schreibt Paulus, wir lebten gemäß dem Zeitgang und dem Zeitlauf dieser Welt in Finsternis. Der Zeitgeist und der Zeitlauf dieser Welt ist finster. Wir leben darin. In der Gier, in dem Bösen, in all den üblen Gedanken, in all den üblen Lüsten. Wir lebten unter einem Zwang zum Bösen. Paulus sagt, wir waren unseren Begierden ausgeliefert. Obwohl wir wussten, dass sie uns schaden. Das ist ja etwas von Kennzeichnenden des normalen, ungeretteten, noch nicht neu geschaffenen Menschen. Er ist seinen Begierden ausgeliefert und weiß, dass sie ihm schaden. Kürzlich ist ein ganz berühmter Schauspieler, dieser Selma Hoffmann, gestorben. Und mit 46 oder 47, weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Und er ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Und er hat gedacht, wenn jemand so etwas hört, dann denke ich, Mensch, der gehört zu den berühmtesten Menschen der Welt. Der gehört zu den ganz Reichen, der hat alles erreicht, was man menschlich erreichen kann. Aber mit seinen Begierden ist er nicht fertig geworden. Und er hat gewusst, man hat dann gelesen, dass er gewusst hat, eines Tages gehe ich daran zugrunde. Ist das nicht furchtbar? Und Paulus sagt, so sind wir als natürliche, normale Menschen. Wir leben im Zeitgeist dieser Welt, in der Finsternis. Wir sind unseren Begierden ausgeliefert. In den Augen Gottes sind wir tot. Wir sind dem Bösen verfallen. Und Paulus schreibt dann in diesen Versen, er schreibt, in den Augen Gottes sind natürliche, gewöhnliche Menschen Kinder des Zorns. Wenn wir das so lesen, dann streut sich etwas in uns. Oder dann denken wir vielleicht, aber ich habe doch so, mein Nachbar ist doch so lieb. Der tut keiner Fliege etwas zuleide. Der ist so hilfsbereit. Der ist lieber als mancher in der Gemeinde, denken wir manchmal. Oder wir haben ja auch schon mit Geschwistern manchmal betrübliche Erlebnisse gemacht und da haben wir so einen lieben Nachbarn. Und jetzt soll der ein Kind des Zornes sein? In den Augen Gottes schon. In den Augen Gottes ist der ungerettete Mensch ein Kind des Zornes. Er liefert beständig Gründe, dass Gott zornig sein muss. Ein Kind des Zornes liefert ständig Gründe, dass Gott zornig sein muss. Aber dann schreibt Paulus, aber er hat euch, und dann sagt er plötzlich uns, er hat uns lebendig gemacht. Obwohl in unserem Vergehen sind wir von Natur aus tot, hat er uns lebendig gemacht in Christus. Und Paulus sagt dann, das Motiv für dieses Lebendigmachen ist Gottes große Liebe. Wir waren tot, wir waren verdorben, in Finsternis. Wir haben Gründe geliefert, dass Gott zornig sein musste über uns. Aber er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns neu geschaffen. Wir sind eine Neuschöpfung Gottes. Und wenn Gott uns jetzt als Neuschöpfung betrachtet, hat er Freude. Nicht Grund zum Zorn. Dann hat er Grund zur Freude. Weil wir sein Werk sind. Handeln Gottes. Niemand von uns und kein Mensch auf dieser Welt hat sich selber geschaffen. Das weiß jeder. Jeder weiß. Was war meine Leistung, dass ich auf dieser Welt bin? Nichts. Ich habe mich nicht selber geschaffen. Ich bin in diese Welt geboren worden, hineingeschaffen worden. Und so ist es auch für den Christen, den echten Christen, den biblischen Christen, um es einmal so zu sagen. Wenn er eine Neuschöpfung Gottes ist, ist er nicht sein eigenes Werk. Er ist Gottes Werk. Gott hat ihn gemacht. Wir sind eine Neuschöpfung Gottes und er ist unser Schöpfer. Jetzt könnte man natürlich, oder müsste man natürlich die Frage stellen, wie kommt man dazu? Wie wird man eine Neuschöpfung? In Vers 8 und Vers 9 hat Paulus diese Frage beantwortet. Er sagt, aus Gnade seid ihr errettet. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also mir kommt vor, nachdem ich jetzt eben so viele, viele Jahre in einem katholischen Land gearbeitet habe, habe ich den Eindruck, dass für Menschen, die eben als katholische Christen aufgewachsen sind, das ganz schwer nachzuvollziehen ist. Weil sie, der Katholik denkt immer an Leistung. Ich muss etwas bringen, damit Gott zufrieden ist. Und diese Verse sind so extrem klar, aber so schwer nachzuvollziehen, vielleicht auch für uns, weil wir sind ja auch so
ein bisschen leistungsorientiert, oder? Und das ist doch schwer, das wirklich zu fassen. Aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Neuschöpfung. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In der Ewigkeit vor Gottes Thron wird kein einziger sein, der sich über seine Rettung rühmen wird. Kein einziger. Wird niemand kommen und sagen, Reifaton, du hast nur gewartet auf mich. Nein. Keiner wird so kommen. Es wird ganz klar einmal wirklich, jetzt sagt es uns die Schrift, aber es wird auch ganz klar ersichtlich werden, keine eigene Leistung. Was war meine Leistung? Nichts. Keine eigene Leistung. Und wie ist das wunderbar, was Gott geschaffen hat? Das Alte ist weg, der Tod ist besiegt, die Finsternis ist überwunden, die Sinnlosigkeit gelöst, der Zwang zum Bösen ist weg, alle Schuld ist getilgt. Aus Gottes Gnade, aus seiner Barmherzigkeit, weil er es getan hat, weil er eine Neuschöpfung aus purer Liebe geschaffen hat, aus purer Liebe zu uns. Es ist gewaltig, erlöst zu sein. Es ist gewaltig, Sinn und Ziel zu haben. Es ist unglaublich herrlich, Kind des lebendigen Gottes zu sein, ewiges Leben zu haben. Was war meine Leistung? Gar nichts. Aber die Frage ist natürlich dann schon, wie wird das Realität im Leben eines Menschen? Warum sind nicht alle neu geschaffen? Was ist irgendwo unser Anteil, damit man eben neu geschaffen wird? Paulus gibt eine klare Antwort. Durch Glauben. Das alles wird geschenkt, wenn man es im Glauben annimmt. Durch Glauben. Nicht durch Leistung. Nicht durch gute, fromme Werke. Was Gott will und was ihn zu seiner Neuschöpfung oder zu einer Neuschöpfung veranlasst, ist unser Glaube, unser Vertrauen in ihn, unsere Hinwendung zu ihm, die vertrauensvolle Umkehr. Herr Gott, rette mich, schaffe mich neu, ich will mit dir leben. Wenn jemand jetzt hier sitzt heute Morgen und vielleicht unsicher ist, oder vielleicht auch weiß, das ist in meinem Leben noch nicht geschehen. Sie können heute, du kannst heute deine Hände falten, die Augen schließen und sagen, Herr Jesus, rette mich. Schaffe mich neu. Ich will mit dir leben. Danke, dass du für alle meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Alles auf dich genommen hast. Dass du eine Neuschöpfung mit mir machen kannst und willst. Ich wende mich dir zu im Glauben und im Vertrauen. Wer sich so Gott zuwendet, wird neu geschaffen. Der wird sein Werk, kann es in dieser Welt etwas Besseres geben, als sein Werk zu werden, als sein Werk zu sein. Und jetzt könnte man denken, wenn wir einmal sein Werk sind, dann legen wir richtig los. Dann legen wir richtig los. Und das führt uns zum zweiten Gedanken, er handelt. Wir könnten nun eben meinen, als Neuschöpfung Gottes, so beginnen wir auch zu handeln und Gottes Reich zu bauen. Jetzt legen wir uns ins Zeug. So ein Missionsgottesdienst kann uns neu motivieren. Legen wir uns ins Zeug, damit Licht in die Finsternis kommt, damit Menschen gerettet werden, damit Gemeinden gebaut werden. Und Paulus scheint das scheinbar auch so zu bestätigen. Er schreibt, er hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind zu guten Werken geschaffen. Wir sind da, etwas zu tun. Wir sind da, große Dinge zu tun. Wir wollen Evredico und Lindau und die Umgebung mit dem Evangelium erreichen und durchdringen. Und wir wollen mit Missionaren, die wir betreuen und unterstützen, die in die ganze Welt hinein das Evangelium tragen und das Evangelium mit dem Evangelium die Welt durchdringen. Das sind gute und wichtige Überlegungen, gute und wichtige Pläne. Man könnte höchstens fragen, sind wir nicht überfordert? hoffnungslos überfordert, wenn wir ehrlich sind. Immer wieder kam ich mir als Missionar total überfordert vor. Vor allem, wenn ich, und ich habe das schon angedeutet, an die riesigen Herausforderungen unseres Missionsfeldes gedacht habe. In Österreich sind noch heute weniger als 0,5% der Bevölkerung echte Christen, Neuschöpfungen Gottes, soweit wir das beurteilen können. Weniger als 0,5% der Bevölkerung. Weiß ich, in der Schweiz sind es vielleicht 4%. Ist ja nicht viel, oder? Aber doch viel mehr als im Verhältnis in Österreich. Und das trotz der intensiven Arbeit von Hunderten von Missionaren in den letzten 50, 60 Jahren sind bis heute immer noch weniger als 0,5% der Bevölkerung echte Christen. Wenn ich manchmal in der U-Bahn in Wien fahre, ich fahre ja täglich in der U-Bahn in Wien, aber manchmal kommt es über mich, vollgestopfte U-Bahn. Tausende von Menschen, täglich, was weiß ich, eine Million Fahrgäste. Da denke ich manchmal, schrecklich. Ist einfach nur schrecklich. Die wenigsten kennen Jesus. Die wenigsten sind Neuschöpfungen Gottes. Die wenigsten sind gerettet. Total überfordert. Fühle ich mich als Missionar total überfordert. Manchmal sind wir wirklich entmutigt und frustriert. Kürzlich hatten wir einen Allianzgottesdienst, den eben einer unserer Absolventen organisiert hat als Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Es kamen etwa 600 Personen an diesen Allianzgottesdienst. Wir haben uns gefreut über die vielen in so einem Saal, 600 Personen in Wien, oder? Und dann habe ich gedacht, aber es sind 2,5 Millionen Menschen, die hier leben, in Wien und Umgebung. Was sind 600? Es ist erbärmlich, es ist niederdrückend. Wir sind überfordert. Und deshalb ist es gut und auch vielleicht ein bisschen demütigend, aber auch gut, wenn wir weiterlesen. Paulus schreibt hier, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Gott zuvor bereitet hat. Da wird wieder klar, Gott muss handeln. Er handelt. Gott hat die guten Werke vorbereitet. Es ist nicht einmal das unser Tun. Es ist nicht unsere Leistung. Gott handelt. Und wenn ich dann so zurückschaue, und deshalb war das gut, heute Morgen diese 33 Jahre auch nur schlaglichtartig kurz zu überblicken. Wenn ich auf die 33 Jahre zurückschaue, dann kann ich nur sagen, Gott hat gewaltig gehandelt. Nicht wir. Gott hat gewaltig, unfassbar gehandelt. Als wir 1981 nach Klagenfurt kamen, bestand die Gemeinde aus 2 bis 3 Eltern, Ehepaaren und ein paar Teenagern. Das war damals die Gemeinde. Heute versammeln sich in Klagenfurt ungefähr 100 Personen jeden Sonntag. Eine lebendige Gemeinde, die ist nicht riesig, aber immerhin. Aber was ist das angesichts von 90.000 Klagenfurtern? Auch wieder wenig, oder? Und trotzdem, Gott hat gehandelt. Und ich könnte viele Geschichten erzählen, wie Gott in unserem Land gehandelt hat und wie er handelt. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Gläubigen in Österreich vervielfacht, auch die Zahl der Gemeinden, von fast null halt, auf doch eine ganz schöne Zahl heute von Gemeinden und gläubigen Menschen. Aber immer noch viel zu wenig. Und trotzdem, es ist etwas geschehen, Gott hat gehandelt. In den 80er Jahren, nur ein ganz kleines Beispiel, anekdotisch fast, in den 80er Jahren in Klagenfurt, da wollten wir für eine Evangelisation ein Inserat aufgeben in der größten Tageszeitung in Kärnten. Die heißt Kleine Zeitung, ist aber die größte dort. Und bis heute. Und wir wollten ein Inserat bezahlen. Ich bin mit Geld gekommen. Wollte ein Inserat bezahlen für eine unserer Evangelisationen in den 80ern. Und da hat man den Chefredakteur bitte geholt der Zeitung, nicht irgendeinen Inseratenverantwortlichen, sondern kam der Chefredakteur persönlich, um mir ins Gesicht zu sagen, von Ihnen nehmen wir nichts, Sie sind eine Sekte. Ich wollte bezahlen. Man kann allen möglichen Schund in Zeitungen unterbringen, wenn man bezahlt. Aber wir konnten kein Inserat unterbringen. Sie sind eine Sekte, hat mir der Chefredakteur persönlich gesagt, von Ihnen nehmen wir nichts. Heute sind 5 freikirchliche Bünde, die sich zusammengeschlossen haben, zu einem Dachverband staatlich anerkannt. Das würde nie mehr passieren, nie mehr. Mit so einer, ich könnte jedes Inserat in jeder Zeitung unterbringen. Das ist staatlich anerkannt. Also Gott hat Gewaltiges getan in diesem Land. Unglaublich. Und die 10 Jahre, die Geschichte der EWAG, diese 10 Jahre EWAG, wie wir begonnen haben mit 6 Studenten, ich hätte nie geglaubt, dass sowas werden könnte in diesen 10 Jahren, was werden durfte. Gott hat gehandelt. Unglaubliche Wunder. Gott handelt. Was war meine Leistung? Er handelt. Er hat vorbereitet und er hat getan. Er handelt und wir leben darin. Es ist interessant. Paulus bringt hier eine ganz große Spannung zum Ausdruck. Er sagt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hier wird eine Spannung sichtbar, die aus 2 Polen besteht. Gott hat alles vorbereitet. Wir müssen nur darin leben. Wörtlich steht, darin gehen, darin wandeln. Ich finde das enorm entlastend. Also diese Seite der Spannung finde ich enorm entlastend. Es ist richtig befreiend. Es ist nicht nur für mich als Missionar befreiend, auch für Sie, für dich. Gott hat für Sie, für dich, für uns alles vorbereitet, was er von Ihnen, von mir möchte. Wir müssen nichts Unmögliches schaffen. Es wird nichts Unmögliches von uns verlangt. Wir müssen nicht die ganze Welt umkrempeln. Das müssen wir nicht. Alles, was wir tun dürfen, ist sein Werk und seine Leistung. Er handelt. Die Weltmission ist sein Werk. Darum beten wir ja auch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Er muss es tun. Darum beten wir. Wir erwarten alles von ihm. Alles ist seine Leistung. In der Ewigkeit werden wir einmal seine Leistung vollumfänglich sehen und dann vielleicht fragen, was war meine Leistung? Seine Leistung. Ja, was war meine Leistung? Die andere Seite der Spannung, der zweite Pol der Spannung. Wir müssen gehen. Wir müssen das Vorbereitete ausführen. Einfach nur ausführen, was vorbereitet ist. Das ist auch eine Herausforderung. Wir müssen im Vorbereiteten leben. Und ich habe hier ein Bild von einem meiner Enkel. Wir haben inzwischen 8 Enkel. Und der eine da, der spielt mit einem Puzzle. Das ist noch ganz ein einfaches, weil er so klein ist. Was macht der Kleine, wenn er Puzzle spielt? Er setzt das Vorbereitete zusammen. Er schafft das Bild nicht. Das Bild hat jemand anders geschaffen, oder? Das ist nicht sein Werk. Wenn er es fertig gemacht hat, lobt zwar der Opa und sagt, das hast du ganz super gemacht. Aber eigentlich hat er nur zusammengesetzt, was schon vorbereitet war. Er hat nur gehandelt in dem, was schon da war. Er hat das Vorbereitete getan. Was war seine Leistung? Er hat das, was vorbereitet ist, ausgeübt, zusammengefügt, einfach getan. Oder ein anderes Beispiel. Die Braut, die am Traualtar steht, sie sagt nur Ja. Damit schafft sie die Liebe des Bräutigams nicht. Die ist schon längst da, vor dem Ja-Wort. Aber niemand würde hingehen und sagen, bei euch braucht es kein Ja-Wort, passt schon. Nein. Obwohl alles da ist, es ist alles vorbereitet. Aber es braucht das Ja-Wort der Braut und natürlich auch des Bräutigams. Die Liebe ist schon da, ist schon vorbereitet. Aber jetzt kommen sie und heiraten und jetzt sagen sie Ja. Und so ist das mit dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Damit wir in diesem Leben, es ist alles Gottes Werk, auch unsere guten Werke, sie sind alle vorbereitet. Unser Weg ist vorbereitet. Aber wir müssen Ja sagen. Wir müssen durchgehen, durchführen, wir müssen gehen, wir müssen leben. Leben in dem, was er vorbereitet hat. Das ist nicht immer leicht. Manches, was er für uns vorbereitet hat, passt uns vielleicht nicht so ganz. Manchmal möchten wir am liebsten stehen bleiben und gar ausscheren. Meine Frau könnte das bestätigen, in diesen 33 Jahren Missionsarbeit gab es viele Male, wo ich zu ihr gesagt habe, jetzt packe ich dann die Koffer und gehe. Wo ich am liebsten ausgeschert werde, das hat mir nicht gepasst. Aber wir durften aus Gottes Gnade weiterbleiben, drin leben, weitergehen in dem, was Gott vorbereitet hat, seinen Weg gehen. Dieser sein Weg führt zum guten Ziel. Wenn wir in dem leben, was er vorbereitet hat, werden wir zum guten Ziel für unser Leben kommen. Wir werden nicht überfordert, es wird nichts Unmögliches verlangt, wir werden aber auch nicht sinn- und ziellos dahin vegetieren. Wir werden ans Ziel kommen. Diese Spannung im Glauben zu fassen, im Vertrauen zu ihm, das ist das, was wir tun müssen. Und da könnten wir vielleicht immer wieder so beten: Herr, du hast mich erlöst. Danke für dieses gewaltige Geschenk. Und du hast in deiner Güte alles vorbereitet, was ich in meinem Leben tun soll. Bitte lass mich auf deinem Weg gehen. Bewahr mich davor, abzuweichen. Führ mich so, dass ich das ausführen kann, was du vorbereitet hast. Handle du in meinem Leben. Das wäre ein gutes tägliches Gebet. Am Morgen in der Früh. Handle du, Herr. Ich will nur gehen in den Schritten, die du vorbereitet hast. Mir ist es wichtig, jetzt auch, wo ich älter werde, wo ich auch nicht mehr so viel körperliche Kraft habe wie früher, wo sich manches verändert. Auch in der Familie, in der Gemeinde. In allen Lebensbereichen und in allen Lebenszeiten unseres Lebens ist er der das, was für die Zeit richtig ist, vorbereitet. Vorbereitet hat. Und ich darf darin gehen. Wenn ich heute nicht mehr so viel Kraft habe wie vor 20 Jahren, bin ich nicht frustriert. Ich darf in dem gehen, was Gott für mich heute, für meine körperliche Verfassung oder für mein Alter vorbereitet hat. Für meine familiäre Situation. An meinem Arbeitsplatz vorbereitet hat. Ich darf in dem gehen. Alles ist vorbereitet. In allem handelt Gott. In deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Arbeit in der Gemeinde. Er hat alles vorbereitet. Er handelt. Er führt ans Ziel. Und zum Schluss der Hammer. Also das finde ich absolut der Hammer. Der absolute Hammer ist, dass er uns noch am Schluss belohnt, einmal in der Ewigkeit belohnt, für das, was er getan hat und was er vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Wir werden einmal den Siegeskranz der Gerechtigkeit bekommen, schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief. Also, was ist das für ein Gott, der alles schafft und der alles schenkt und der alles schenkt, was wir tun dürfen in unserem Leben. Und am Schluss sagt er, jetzt belohne ich dich noch. Das ist wirklich gewaltig. Darüber dürfen wir uns freuen. Und deshalb dürfen wir mit diesem wunderbaren Gott vorangehen auf den vorbereiteten Wegen und in den vorbereiteten Werken, in denen wir leben sollen. Amen.